Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
Da ist gerade der Papst vorbeigefahren und oh Gott, aus Bayern. Und
die Menschen spüren, es handelt sich hier um ein Jahrtausendereignis.
Nein, da freut man schuldig. Vor ihm und bei dem er weiß.
Und ob sie ihn passt oder nicht, es wird einfach gespielt.
Wir waren Papst, die Bayern und ihr Benedikt. Ein Feature von Matthias Morgenroth.
Habemus Papam, eminentissimum ag reverendissimum dominum, Josephum, sancte romane ecclesie, cardinalem Ratzinger.
Als am 19. April 2005 in Rom weißer Rauch aufsteigt, antworten aus Martel am Inn die Böllerschützen. Der Anfang einer wundervollen Freundschaft.
Zu Bayern bekommt man nie Distanz, das ist so tief in der Seele verwurzelt, dass das gar nicht sein kann. Und das Bayerische und Römische sind ja auch eng miteinander verflochten. In der Geschichte war zwischen München und Rom immer ein enger Austausch, sodass manche Italiener zu mir sagen, ma Monaco è già ancora Italia, München, das ist ja eigentlich noch Italien. Nun, das würde ich so nicht sagen, aber sagen wir, eine innere Verwobenheit der Geschichte gibt es und dann das, was einem den Ursprung gegeben hat, die ganzen Grunderfahrungen der Jugend, der Kindheit, das streift man nicht ab, das bleibt die Wurzel, aus der man lebt.
Über Nacht waren, so schien es, fast alle ein wenig katholisch geworden in Bayern. Und unendlich stolz. Einer von uns ist Papst. Wann hat es das schon mal gegeben? Tatsächlich ein Jahrtausendereignis.
Meine norddeutschen Bekannten haben gesagt, nur Bayern waren auf dem Petersplatz, nur Bayern. Das war furchtbar.
So wurde wahr, was Sie bei Ihrer Verabschiedung nach Rom gesagt haben, dass Sie auch in Rom ein Civis Bavaricus, ein Bayer, bleiben werden.
Die Bayern haben sich in den folgenden Monaten ihren Benedikt erarbeitet. Seine Lebensgeschichte, nicht nur in Martel, Tittmoning, Aschau, Traunstein, München, Freising oder Regensburg wiedergefunden, sondern auch ein wenig bei sich selbst. Am Glaubenshüter Ratzinger und seiner Strenge mögen viele beinahe verzweifelt sein. Als er als Benedikt der 16. zu ihnen zurückkehrte, war er für die ersten 2 Jahre seines Pontifikats unumstrittener Glaubensheld. Und später, als die Kritik an seiner Kirche und auch an ihm wuchs, ließ man doch weiterhin nichts über ihn, den Menschen Josef Ratzinger, kommen. Im Gegenteil, wie viele wollten ihm aus der Ferne und mit Wallfahrten den Rücken stärken, dem einfachen Kind aus der bayerischen Provinz, der so fern von der Heimat in der großen Weltkirche Geschichte schreiben muss, auf Latein und ohne Kaiserschmarrn seine Leibspeis. Als Benedetto 2005 auf dem Weg vom Weltjugendtag in Köln nach Rom 2 Schleifen über Martel und Altötting fliegt, ist das beinahe ein Versprechen. Ja, ich werde kommen, nicht ins Multikulti-protestantische Berlin, nein, ins katholische Bayern, dessen Hauptstadt München lange Zeit Rom des Nordens genannt wurde. Und die Begeisterung, die der Funkspruch aus der hell erleuchteten Papstmaschine in seinem Geburtsort Martel auslöst, ist die erwartungsvolle Antwort auf dieses Versprechen.
Lufthansa 3856, Martel.
Das ist ja herrlich, dass ihr zuhört. Guten Abend. Der Heilige Vater sitzt neben mir. Wenn jetzt der Herr Bürgermeister ein kurzes Grußwort sprechen möchte, ist er herzlich eingeladen dazu. Also zuerst der Herr Bürgermeister, bitte.
Sehr geehrter Heiliger Vater, liebe Mitglieder an Bord der Maschine, mit allen bayerischen Gemeinden, die sich Papst Benedikt im 16. verbunden und verpflichtet fühlen, grüßt Martel den überfliegenden Heiligen Vater recht herzlich.
Ich freue mich sehr, dass der Herr Kapitän und seine Mannschaft es möglich gemacht haben, dass wir auf dem Heimflug von Köln nach Rom über Martel fliegen, über meinem Geburtsort. Martel liegt ja nah bei Altötting, deswegen möchte ich jetzt mit euch ein Ave Maria beten und euch meinen Segen geben. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes.
Oh, da ist er, schau her, da! Hey.
Ich segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Wir haben euer Feuerwerk gesehen. Wir fliegen jetzt ein Stück rüber nach Altötting und kommen nochmal nach Madl zurück und dann müssen wir nach Rom.
Ein Jahr später landet er auf bayerischem Boden, im September 2006. Und es beginnt ein Papstfieber, das sich vorher beim besten Willen keiner in dem doch längst nicht mehr so katholischen Land hat vorstellen können. Medial gepusht, sicher, doch zugleich unaufhaltsam wächst die Aufregung. Überall, wo Benedikt mit dem Papamobil entlangfahren will, werden die Gullis versiegelt.
Die Deckel aufgemacht, dann werden die Kanäle im Spülwagen, wie er da steht, gespült. Alle Bomben landen im Klärwerk.
Tribünen werden aufgebaut, Messgewänder gewebt, Devotionalien ausgebreitet.
Kaufen tun sie momentan alles, also Rosenkranz mit besonders gestalteten Kreuzen, Papstkreuzchen zum Umhängen, Papstmedaillons werden gekauft, Anstecker werden gekauft, Rosenkranzdöschen.
Es werden unzählige Grußworte und Gästelisten geschrieben, Rollrasen wird verlegt und diskutiert wird über Wochen.
So ein Zirkus, wie sie jetzt machen, das ist ja nicht mehr normal. Ganz Altötting, also sagen wir zumindest dreiviertel Altötting schimpft, weil sie einen Zirkus machen, doch musst du mal mit den Leuten unterhalten. Der Papst will das gar nicht. Warum tun wir die Wünsche vom Papst nicht einfach respektieren?
Ich bin der anderen Meinung, das ist für Altötting ein Jahrhundertereignis. Absolut. Also ein bayerischer Papst wird wahrscheinlich so schnell nicht mehr wieder kommen.
Und als Benedikt am 9. September 2006 auf dem Münchner Flughafen im Erdinger Moos endlich landet, empfängt ihn sein eigenes Konterfei in Übergröße, in einen riesigen Acker gepflügt, vom Flieger aus gut zu erkennen. Ja, selbst die bayerische Erde trägt nun sein Gesicht. Und, ein bisserl wie bei der WM, die Leute tragen Papstfähnchen, weiß und gelb.
Das ist lustig, ich habe schon eine am Auto dran gehabt und war jetzt im Passau bei meinen Eltern. Und die wollten es jetzt auch unbedingt haben. Jetzt muss ich natürlich noch mal eine kaufen. Wir sind natürlich die Nachbarn vom Papst, dem Pendling. Da gehört sich das dann schon.
Bewegten Herzens betrete ich heute zum ersten Mal nach meiner Erhebung auf den Stuhl Petri bayerischen Boden, deutschen Boden. Ich kehre in meine Heimat zu meinen Landsleuten zurück, in der Absicht, einige Orte zu besuchen, die in meinem Leben eine grundlegende Bedeutung hatten. Euch allen ein herzliches Grüß Gott.
Und dann ist er da, auf einer, wie er es nennt, Pilgerfahrt durch seine bayerische Heimat. Und kaum zu glauben ist die Zahl derjenigen, die ihn schon von früher kennen, Erinnerungen herauskramen und sich schon allein durch eine gemeinsame Vergangenheit geehrt fühlen. Während der Papstreise von München nach Altötting, Marktl, Regensburg, Pendling und Freising, der Stadt des heiligen Korbinian, wo Josef Ratzinger knapp 5 Jahre Erzbischof war.
Ich sollte ja Nachfolger des heiligen Korbinian werden und bin es geworden. An der Legende des heiligen Korbinian hat mich seit meiner Kindheit die Geschichte fasziniert, wonach ein Bär das Reittier des Heiligen auf seiner Reise in den Alpen zerrissen hat. Er verwies es ihm streng und lud zur Strafe dem Bären sein Gepäck auf, das er bis nach Rom mittragen musste. So musste er nach Rom beladen mit dem Bündel des Heiligen wandern und wurde dann dort von Korbinian freigelassen. In meinem Fall hat der Herr anders entschieden. Und so stehe ich also wieder zu Füßen der Mariensäule, um die Fürsprache und den Segen der Mutter Gottes zu erflehen. Nicht nur für die Stadt München und auch nicht nur für das liebe Bayernland, sondern für die Kirche der ganzen Welt und für alle Menschen guten Willens.
Sechs Tage lang Ausnahmezustand in Bayern. Und Benedikt findet die richtigen Worte. Auf dem Messegelände in München-Riem spricht er vor mehreren hunderttausend Menschen ein Thema an, das ihn schon lange umtreibt. Eine von ihm diagnostizierte Gottvergessenheit in Europa.
Es gibt eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir gerade in dieser Zeit leiden. Wir können ihn einfach nicht mehr hören. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Was über ihn gesagt wird, erscheint vorwissenschaftlich, nicht mehr in unsere Zeit hereinpassend. Mit der Schwerhörigkeit oder gar Taubheit Gott gegenüber verliert sich natürlich auch unsere Fähigkeit, mit ihm und zu ihm zu sprechen.
Auf dem Kapellplatz in Altötting feiert er mit einigen tausend Gläubigen Eucharistie und stellt die Patrona Bavariae, die Mutter Gottes, als Schutz- und Schirmfrau Bayerns in den Mittelpunkt seiner Ansprache.
Sie hat in Nazareth ihren Willen in Gottes Willen hineingegeben. Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ihre bleibende Grundhaltung. Nicht unseren Willen und unsere Wünsche, so wichtig sie uns sind, so einsichtig sie uns sind, Gott gegenüber durchsetzen wollen, sondern sie zu ihm hintragen und ihm überlassen, was er tun wird.
Und auf dem Islinger Feld bei Regensburg spricht er über den Glauben. Und so ist seine Bayernreise zugleich so etwas wie die Einführung in den Katholizismus, wie ihn Benedikt XVI. Verkörpert. Einen öffentlich geprägten, farbenfrohen und doch ernsthaften Katholizismus, in dem sich viele gläubige Bayern wiederfinden.
Der Glaube will uns nicht Angst machen, aber er will uns zur Verantwortung rufen. Wir dürfen unser Leben nicht verschleudern, nicht missbrauchen, ist nicht einfach für uns selber nehmen. Unrecht darf uns nicht gleichgültig lassen. Wir dürfen nicht seine Mitläufer oder sogar Mittäter werden.
Was mir aufgefallen ist, ist wenig Moralisches dabei gewesen, sondern Mutmachendes.
Also ich bin jetzt eigentlich von dieser Stimmung schon sehr überrascht und sehr beeindruckt. Und mir hat die Rede des Papstes sehr gut gefallen. Die war nicht überhöht, sie war für das einfache Volk, wie auch für alle anderen, sehr gut verständlich und nicht sehr moralisch. Also weltoffen, sehr weltoffen.
Man muss sagen, der Mann ist so nahbar. Ein so bescheidener Mann in der Position. Also ich bin begeistert von dem Papst, muss ich sagen.
Er ist ziemlich modern, spricht eine moderne Sprache. Er hat ja in München gesagt, wir können Gott nicht mehr hören, weil wir zu viel andere Frequenzen im Ohr haben und damit kein Gehör mehr haben für die Stimme Gottes. Und wie er das sagt, dass er Frequenzen, also diese moderne deutsche Sprache noch mit reinnimmt, auch die Sprache aus der Telekommunikation, das sagt, dass er auch modern ist und auch Gefühl hat auch für die Befindlichkeiten des heutigen Menschen und nicht in dieser alten, mittelalterlichen Sprache spricht.
Zum Abschied von meinem geliebten Vaterland, meiner Heimat, vertraue ich nun Gegenwart und Zukunft Bayerns und ganz Deutschlands der Fürsprache aller Heiligen an, die im treuen Dienst Christi auf deutschem Boden gelebt und in ihrem Leben die Wahrheit jener Worte erfahren haben, welche die verschiedenen Stationen des Besuches als Leitmotiv begleitet haben. Wer glaubt, ist nie allein. Diese Erfahrung hat sicher auch der Autor unseres Bayern-Hymnus gemacht. Mit seinen Worten, mit den Worten unserer Hymne, die auch ein Gebet sind, möchte ich meiner Heimat gern einen Segenswunsch noch hinterlassen. Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde, Vaterland, über deinen weiten Gauen ruhe seine Segenshand. Er behüte deine Fluren, schirme deiner Städte Bau und erhalte dir die Farben deines Himmels, weiß und blau. Allen ein herzliches Vergelt's Gott und auf Wiedersehen, so Gott will.
Seitdem es Benedikt in Italien und im Vatikan und in Rom gibt, wissen die Italiener, dass es in Deutschland nicht nur Deutsche gibt oder Preußen gibt, sondern dass es da Bayern gibt, Bavaria.
Der Jesuitenpater Eberhard von Gemmingen sagt, die bayerischen Wurzeln haben Benedikt sehr geprägt.
Er war einerseits ein großer Denker, jemand, der sich mit Habermas auseinandersetzen konnte und mit vielen anderen Denkern. Und er war ja auch Mitglied der Académie Française in Paris. Aber andererseits waren seine bayerischen katholischen Wurzeln doch sehr, sehr tief und spürbar, für ihn persönlich sehr prägend. Eben sein religiöses Elternhaus, seine Heimat, seine Umgebung. Im Zusammenhang damit vielleicht auch sein Hängen am Latein, weil er eben das in seiner Kindheit und Jugend erlebt hat. Plus muss man erinnern, das war ja nicht nur eine behütete Kindheit, sondern eben auch eine Kindheit in Abwehrstellung gegen Hitler und Konsorten. Dies hat ihn wahrscheinlich schon auch sehr geprägt, dass er gesehen hat, dieser Glaube hat uns widerständig gemacht. Und heutzutage muss christlicher Glaube auch gegen die Welt im johannäischen Sinne widerständig sein, darf keine Anpassung bedeuten, muss tiefe Wurzeln haben, muss begründet sein, mit dem Verstand, auch mit der Vernunft begründet sein, der Glaube. Und das war halt bei ihm schon in seiner Kindheit und Jugend sehr tief verwurzelt. Und das kam eben vielleicht auch im Alter immer deutlich heraus.
Eberhard von Gemmingen war als Korrespondent schon lange ein Kenner des Vatikans. Mit dem deutschsprachigen Papst wurde zugleich auch er ein gefragter Mann für Expertengespräche. Eine öffentliche Frömmigkeit, wie sie in Bayern gepflegt wird, so urteilt er weiter, hat Benedikt sehr geschätzt.
Das hat ihn sicher sehr beeinflusst. Eine tiefe Frömmigkeit, die sich auch in der Öffentlichkeit zeigt. Die Fronleichnamsprozession und die Maiprozession, die Flurprozessionen. Überhaupt, dass man so und so traditionell gekleidet in die Kirche geht und so Weihnachten feiert, die Krippen hat, die Blasmusik hat etc. Also das ist schon alles sehr sichtbar. Aber Benedikt würde sagen, wenn das nur sichtbar wäre, aber nicht aus dem tiefen Inneren kommt, ist das nichts. Man kann schon auch sagen, dass diese bayerische oder süddeutsche Frömmigkeit eben ein Pol ist gegen die nüchterne evangelische norddeutsche Frömmigkeit.
Eberhard von Gemmingen hat Josef Ratzinger und später Benedikt XVI. An vielen Stationen begleitet. Und er ist sich sicher, der Papst hatte Heimweh, auch nach all den Jahren in Rom.
Es hat sich jedenfalls als Kardinal sehr viel geäußert, denn er ist sehr, sehr, sehr oft nach Deutschland geflogen. Nicht zu Ferien, sondern zu Vorträgen oder irgendwelchen Veranlassungen, Feiern. Er wurde eingeladen, da und dort eine Rede zu halten. Ich meine, er hat ja dann wiederholt in Brixen, im Priesterseminar, Ferien gemacht. Und für mich war eben auch Südtirol ein Ausläufer von Bayern, wo man erstens Deutsch spricht, wo es nicht so italienisch laut zugeht, sondern ein bisschen bayerischer. Er hatte sicher Sehnsucht nach Altötting und so, die Heimat, und ist ja auch mit seinem Bruder da früher in Ferien hergekommen.
Hundertfünfzigtausend Papstpilger jährlich kamen in den vergangenen Jahren nach Marktl am Inn, in den Papstgeburtsort. Eine Gemeinde, die von einem Tag auf den anderen aus dem Dornröschenschlaf geweckt wurde.
In Marktl hat sich freilich viel verändert. Es war immer ganz ruhig und starr.
Marktl war ja ein sterbendes Dorf. Wir sind ja total ins kalte Wasser geschmissen worden, Gerese. Aber Marktl sind schlauer geworden und verkaufen sich jetzt so, dass wir in die ganze Welt passen. Unseren Papst Benedikt, den schätzen wir auf alle Fälle, Gerese, der hat aus Marktl was gemacht. Vom Flieger aus haben wir einen Segen gekriegt. Wer kriegt das schon?
Das ist die süße Mitra, Papstmützen. Wir haben alles noch im Sortiment. Also wir haben jetzt Papstgeburtstagstaler mit Champagnercreme. Hoffentlich geht der lecker wieder bei der Leitung. Man denkt sich ja, welche Mitbringsel gibt es denn eigentlich nur aus Marktl? Weil alles andere wird ja von China oder sonst wo eventuell importiert. Und ein solches Produkt, was Sie bei uns erwerben können, ist ein Marktler Produkt, was mit Handwerk noch produziert worden ist.
Dazu Papstbier und Ratzefummel. Von einer Vermarktelung Benedikts ist schnell die Rede. Doch umgekehrt wird auch Marktl verpapstelt.
Wenn sie uns einmal schimpfen, vermarkteln und alles Mögliche. Ich sage immer, in Altötting machen sie das schon 400 Jahre.
Und bei uns, warum sollen sie die nicht machen?
Innerhalb eines Jahres werden Parkplätze gebaut, Fassaden erneuert und im Geburtshaus Josef Ratzingers, günstig mitten am Dorfplatz gegenüber der Kirche St. Oswald gelegen, wird ein kleines Museum eingerichtet mit Geburtszimmer.
Man kann sich irgendwie nur vorstellen, wie einfach dass das früher eingerichtet war und wirklich ein Raum, wo man zu Gedanken kommt.
Das ist schon sehr beeindruckend. Gut ist, dass der Bayer als Papst ist.
Wir sind von Oberösterreich hergefahren und haben schon uns das einfach anschauen.
Man hat direkt das Gefühl, man riecht die Vergangenheit.
2007, zum 80. Geburtstag ihres berühmtesten Sohnes, ersinnen die Marktler ein neues Ritual. Zur Geburtsstunde um 4 Uhr früh nehmen sie den Weg, den 1927 auch Vater Ratzinger mit dem schwächlichen Kind Josef genommen hat. Jetzt allerdings mit Fackeln und Kerzen vom Geburtshaus zur Kirche, in der er getauft wurde.
Ich habe auch wunderschöne Kerzen dabei und die habe ich mir in Altötting weihen lassen und die werde jetzt mittragen.
Wenn man schon hier in Makel auch geborener Makler ist, dann glaube ich, gibt es nur eines, hier das wahrzunehmen und dem Heiligen Vater hier die Ehre erweisen.
Weil das ein ganz besonderes Gefühl ist, erstens mal in der Früh so bald aufstehen wie bei der Osternacht und dann einfach in die Morgennei zur Feierstunde zu halten und weil ja heute Geburtstag ist und das können nur wir, dass wir das jetzt feiern, weil wir nur das Geburtshaus da haben und ich finde es ganz schön.
Grüße aus der Heimat sind selbstverständlich. Erinnerungen werden wach.
Ja, am 11. September, wie er da war, da ist er dann gekommen. Und dann ja, war es eine richtige Aufregung für mich, wie er neben mir war. Ja, und dann ist er zu mir gekommen. Dann habe ich mit ihm geredet und dann hat er mir so ein kleines Watscherl gegeben. Ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich nur wie ein Ministrant bin.
Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, in der Stadt, in der er die Primiz gefeiert hat, in der Stadt, in der er bis ins Jahr 2005 jedes Jahr seinen Weihnachtsurlaub zusammen mit seinem Bruder verbracht hat, ganz bewusst zurückhaltend mit einer Tourismuswerbung umzugehen.
Traunsteins Oberbürgermeister Manfred Kösterke.
Trotzdem hat es natürlich auch bei uns Veränderungen gegeben. Auch wir haben als Papststadt, als seine Vaterstadt natürlich geworben, aber heute halt ein bisschen anders. Wir haben natürlich auch in seiner Primizkirche St. Oswald, unserer Stadtpfarrkirche, einen entsprechenden Seitenaltar für ihn gestaltet. Wir haben natürlich auch einen Papst-Benedikt-Weg, wo man die Stationen seines Wirkens bei uns in der Stadt vom Studienseminar St. Michael über die ehemalige Schule, jetziges Chiemgau-Gymnasium, bis zu seinem Wohnort in der Nachbargemeinde Surberg abgehen kann. Wir haben natürlich auch Busse hier, die sich seine Kirche anschauen, die auf seinen Spuren hier wandeln, aber eben nicht ganz so laut wie andere.
Auch das hat man sich nicht träumen lassen, dass es einmal eine gewisse Konkurrenz geben würde zwischen den Ortschaften, die sich Papststadt oder sogar Heimat des Papstes nennen dürfen. Traunstein ist nicht ganz so im Bewusstsein. Dort konnte Benedikt auch während seiner Bayernreise nicht Station machen. Aber dort war Josef Ratzinger als Jugendlicher zu Hause. Dort ist er aufs Gymnasium gegangen, hat Abitur gemacht und seine Primiz gefeiert. Er selbst sagte mehr als einmal, der Chiemgau, das sei seine eigentliche Heimat.
Ich war 10 Jahre alt, wie wir nach Traunstein kamen und habe dann eben meine ganze Gymnasialzeit hier verbracht und die Vorbereitung zum Priestertum. Und so ist es doch die eigentliche Zeit, in der man der wird, der man ist, nicht wahr? Das ist wirklich für mich Heimat, ja.
Ich denke, dass wir uns in unserer Region hier im Chiemgau wieder sehr viel bewusster geworden sind, dass wir doch eine katholische Region sind. Ich weiß nicht, wie viele Mitbürgerinnen und Mitbürger aus unserer Stadt, aber auch aus der ganzen Region mittlerweile den Weg nach Rom gefunden haben und irgendwann einmal in den letzten Jahren dort an einer Audienz teilgenommen haben. Aber ich meine, es ist schon eine große Menge gewesen. Es gibt ja noch viele, die ihn aus ihrer eigenen Schulzeit tatsächlich noch kennen. Ich glaube, dass die Verbindung insbesondere zum Papstamt deutlich enger geworden ist durch unseren bayerischen Papst. Er selber hat ja auch immer von unserer Region als der Terra Benedicta, als dem gesegneten Land gesprochen, weil er es einfach so geliebt hat, seinen Chiemgau, sein Traunstein, sein Bayern. Und ich glaube, das hat in vielen von uns auch im Herzen einiges bewegt.
Die Büste wird bleiben in der Papststadt Traunstein, der Papst-Benedikt-Weg auch. Doch eine gewisse Wehmut ist jetzt schon zu spüren. Nach 8 Jahren endet diese ganz besondere Beziehung zu Rom. Und das war nicht nur eine offizielle. Benedikt XVI. Hat es verstanden, die vielen Kontakte, die er schon aus seiner Zeit als Kardinal geknüpft hat, weiterzupflegen. Mit Rosemarie Cotta zum Beispiel, der Frau, die erst dem Kardinal und dann dem Papst, so oft es geht, ein anständiges bayerisches Brot nach Italien schickt.
Er hat immer das Gefühl gehabt, wenn man sich sieht, dass er sich freut und dass er Bezug zur Heimat hat. Er hat immer zwischen Neujahr und Heilig Drei König im Seminar ein bisschen Urlaub gemacht. Wie er nach Rom gekommen ist und Papst, habe ich ihm immer ein Backerl geschickt. Entweder ich bin selber in Rom gewesen, habe ich ein Brot abgegeben. Oder zu Weihnachten, so Mitte November, habe ich dann ein Backerl gemacht, weil ich Gläzenbrot hat er so gern mögen, Lebkuchen und einen Stollen hat er so gern mögen. Und das habe ich also immer geschickt. Und dann habe ich immer Weihnachtspost gekriegt. Vor 2 Jahren, da war ich wirklich fassungslos, wie die Weihnachtskarte gekommen ist und sich für das Backerl bedankt und schreibt handschriftlich geschrieben: Liebe Frau Kotter, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und eben alles Gute zum neuen Jahr. Also da war ich wirklich fassungslos, dass ein Mensch, der so strapaziert ist und die ganze Welt eigentlich auf dem Rücken hat, dass sich der Zeit nimmt, handschriftlich eine Weihnachtskarte zu schicken.
Heimat, die echte und gefühlte Heimat Benedikt XVI. Zu sein, das beansprucht allerdings noch eine zweite Stadt, Regensburg. Die Stadt, in der Josef Ratzinger von 1969 an 8 Jahre als Dogmatikprofessor lehrte, wo im Vorort Pendling sein Haus steht und wo sein Bruder Georg und viele Bekannte aus früheren Zeiten leben. Dass Benedikt tatsächlich Regensburg auch als seine Heimat ansieht, auch dafür gibt es glücklicherweise Belege. Als Kardinal sagte er einmal:
Dass mein Bruder da ist, dass Freunde da sind, dass ich hier auch etwas Stille haben kann. Das alles zusammen macht mir diese Stadt liebenswert und zu einem Ferienort, der aber nicht eben so ein Urlaubsort im üblichen Sinne ist, sondern Ferienort, der zugleich eine ständige Heimat ist.
Die Stadt des Papstbruders zu sein, das war den Regensburgern stets im Bewusstsein. Und es war schon etwas Besonderes zu wissen, mitten in der Altstadt bei Georg Ratzinger steht ein ganz exklusives Telefon mit direkter Verbindung zum Schreibtisch des Papstes im Vatikan. In Regensburg bzw. in Pendling waren die 3 Ratzinger-Geschwister einige Jahre vereint. Josef hatte einen Dogmatiklehrstuhl an der Universität, die Schwester Maria führte ihm den Haushalt und sein Bruder Georg war als Domkapellmeister Leiter der traditionsreichen Regensburger Domspatzen. Die beiden Brüder gingen in ihren Traumberufen auf, und sonntags traf man sich als Familie in Pendling. Der Papstbruder erinnert sich:
1974 haben wir das Elterngrab nach Regensburg verlegen lassen, die Eltern exhumiert. Und so waren die Eltern wieder bei uns im Friedhof von Zichetsdorf. Wir trafen uns dann immer im Friedhof am Grab, machten einen Besuch in der Zichetsdorfer Kirche und dann gingen wir zusammen ins gemeinsame Haus nach Pendling, wo wir gemeinsam Kaffee getrunken haben, einen gemütlichen Abend verbracht haben, wo wir uns austauschen konnten, wo wir uns entspannen konnten. Und wenn wir am Abend uns verabschiedet haben, haben wir schon an den nächsten Sonntag dran gedacht, den wir uns wieder treffen wollten.
Als Kardinal war Josef Ratzinger weiterhin regelmäßig in Pendling. Man kannte ihn. Er hatte seinen Stammplatz in der Wirtschaft Bischofshof und freute sich, wenn er dort seinen Kaiserschmarrn bekam. Viele Leute haben ihm aus ihrem Leben erzählt und mit seinem großartigen Gedächtnis kann er sogar als Papst noch an zahlreiche frühere Begegnungen anknüpfen. Doch einfach so zu Besuch nach Regensburg kommen kann er nach der Papstwahl natürlich nicht mehr. Im Jahr 2010 überlässt er sein Pendlinger Haus einer Stiftung. Dort soll nun über sein Leben und Werk geforscht werden. Außerdem können ab sofort alle im Papstwohnhaus, in einem kleinen Museum, seine Küche, sein Arbeitszimmer und sein blau gekacheltes Badezimmer bewundern. Hier also lebte er einst, der bayerische Papst. Weil Josef im Vatikan unerreichbar ist, fragen die Regensburger wenigstens den Domkapellmeister AD Georg Ratzinger über alles Mögliche aus. Über den Gesundheitszustand Benedikts, dessen Pläne oder sogar über Weihnachtsgeschenke. Denn, bitteschön, was schenkt man als Bruder einem Papst?
Das ist eine ganz schwierige Sache. Früher hat man sich meistens etwas Praktisches geschenkt, als in der Jugendzeit noch, was man brauchen konnte, eben was zum Anziehen oder dann später etwas, was ihn interessiert, ein Buch oder eine Schallplatte. Diese Möglichkeiten bestehen. Nämlich praktische Dinge bekommt er ja im Haus. Dinge, Bücher zum Lesen kann ich ihm auch nicht mehr geben. Er bekommt täglich einige Bücher geschenkt und wer sehr interessiert, die zu lesen, kann es einfach nicht. Also die Frage ist sehr schwierig. Trotzdem habe ich mich heuer noch beraten lassen von einer geistlichen Gemeinschaft, die heißt das Werk, ein praktisches theologisches Buch, ein Nachschlagewerk, ihm zu schenken. Aber ich glaube, wir werden vereinbaren, dass wir uns jetzt nichts mehr schenken. Wir wissen, wie wir zueinander stehen in der alten Brüderlichkeit. Und da ist das äußere praktische Problem eigentlich unüberwindbar und stört höchstens eigentlich die ganze Feier, das Beisammensein.
Dass ausgerechnet eine Rede an dem Ort, an dem Josef Ratzinger als Dogmatikprofessor brillierte, ihn als Papst in weltweite diplomatische Schwierigkeiten bringt, wird in Regensburg geradezu tragisch erlebt. Beim Papstbesuch 2006 ist Benedikt an der Universität noch einmal in die Rolle des Professors geschlüpft. Er hält seine dann als Regensburger Rede zu trauriger Berühmtheit gelangte Ansprache, die eigentlich von seinem Leitthema, dem Verhältnis von Glaube und Vernunft handelt. Wäre da nicht diese missverständliche Passage gewesen, ein Zitat eines byzantinischen Kaisers aus dem 14. Jahrhundert, das Benedikt wiedergibt? Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden. Zitat Ende. Die Folge: Proteste in der islamischen Welt, sogar Tote, Treffen mit islamischen Gelehrten in Rom. Auf diese unglückliche Weise bleibt Regensburg auch der Welt als Papststadt in Erinnerung.
Als es klar war, er kommt nach Bayern, habe ich ihn eingeladen, ob er nicht in München in die Matthäuskirche kommen möchte und mit mir eine ökumenische Vespa halten will. Denn die ökumenischen Gottesdienste, die immer im Januar hier in München stattfinden, hat damals er zusammen mit meinem Vorvorgänger Handelmann eingeführt. Und sie haben auch die Liturgie damals entworfen, die wir heute noch benutzen.
Der damalige evangelische Landesbischof Johannes Friedrich. Er hat dann nicht in München, sondern in Regensburg eine ökumenische Vesper mit Benedikt gefeiert.
Es ist eine sehr bewegende Sache, mit ihm zusammen da so eine Vesper gestalten zu können. Was ich vorher noch nie gehört hatte, dass ein evangelischer Pfarrer oder Bischof mit dem Papst zusammen doch gleichberechtigt so eine Vesper gestaltet und dann auch, wie die Leute das aufgenommen haben. Also es war eine ausgesprochen ökumenische Atmosphäre in dem ja doch sehr katholisch geprägten Regensburg zu spüren, in dieser ökumenischen Vesper. Und dass es so stattgefunden hat, haben wir dann schon dem Papst selbst zu verdanken, der eben ja mir geschrieben hat, er würde es gerne machen. Anders als viele andere, anders auch als viele Medien und auch meine Kollegen, meine ich, dass er von seinem theologischen Denken her sehr ökumenisch gesonnen ist. Man hat in der Umsetzung als Papst davon wenig gespürt, das will ich gern zugeben. Und ich glaube, dass einfach das Umfeld im Vatikan nicht so gestaltet ist, dass ein 80-jähriger Mann da große Chancen hat, da was zu ändern, auch wenn er Papst ist.
Johannes Friedrich war viele Jahre Katholikerbeauftragter der evangelischen Kirche in Deutschland. Er hat öffentlich davon gesprochen, dass er sich den Papst als Sprecher der Christenheit weltweit durchaus vorstellen könnte, auch wenn er natürlich Papstamt und hierarchische Kirche als Lutheraner ablehnt. Benedikt hat er wiederholt getroffen. Ein deutscher Papst und das Reformationsjubiläum 2017. Darauf hatte nicht nur der ehemalige Landesbischof einige Hoffnung für den Fortgang der Ökumene gesetzt.
Ich hatte gehofft, deswegen hatte ich dann auch einer Privataudienz zugestimmt, ich hatte gehofft, von ihm doch noch ein paar Schritte mehr, als wir dann bekommen haben, zu bekommen auf die Evangelischen zu im Hinblick auf das Reformationsjubiläum. Wenn man rückblickend sagt, der wichtigste ökumenische Schritt der letzten 30, 40 Jahre war die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Den hätte es ohne den Kardinal Ratzinger nicht gegeben. Und ich hatte gehofft, dass er als Papst vielleicht auch nochmal in der Lage ist, einen weiteren Schritt zu gehen auf uns zu. Im Nachhinein bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob diese genaue Kenntnis, die der Papst von dem kirchlichen Wirken in Deutschland hat, von dem ich immer dachte, es könnte sich positiv auswirken, ob es sich nicht am Ende negativ ausgewirkt hat. auch im Sinne davon, dass eben konservative katholische Kollegen damit drohen konnten, sie haben ja einen direkten Zugang zum Papst und können bestimmte Dinge auch verhindern, dadurch, dass sie damit zum Papst gehen. Ich glaube, das hat anderen katholischen Kollegen nicht Mut gemacht, hier so voranzugehen, wie sie es vielleicht gern von ihrem theologischen Denken her gemacht hätten.
Nein, echt ein super Erlebnis. Einmalig.
Ja, das sieht man trotzdem, das ist das Gefühl allein schon.
Wenn der Papst vorbeifährt, der wo sonst immer nur im Fernsehen war oder gebrechlich auf den Stuhl guckt ist und jetzt steht er da und winkt und genial.
Angefangen hatte die Benedetto-Begeisterung mit einem Weltjugendtag in Köln. Trotzdem, so schätzt es Annette Kubina vom Vorstand des Bunds der katholischen Jugend BDKJ in Freising ein, ganz hingegeben haben sich die katholischen Jugendlichen in Bayern nicht dem Papsttaumel.
Es ist ein zwiegespaltenes Verhältnis. Zum einen bejubeln sie ihn und zum einen ist es ein Highlight, ihn persönlich zu treffen und ihn auch als Bayer in Lederhose und Tracht gegenüberzutreten. Und auf der anderen Seite fragen sie ihn ganz stark an, beziehungsweise viele Kirchenlehren ganz stark an, was das Pflichtzölibat angeht, was die Wiederverheirung von Geschiedenen angeht, was Sex vor der Ehe angeht. Das sind oft andere Lebenswirklichkeiten, die sie in der Realität dann leben und mit dem Papst dann nicht unbedingt zusammenbringen und ihn da auch stark kritisieren. Wir haben bei der Ministrantenwallfahrt in Rom Ihnen eine Dokumentation des Jugendforums über Georg Genswein übermitteln können mit persönlicher Widmung. Und in diesem Jugendforum, was wir hatten, sind 62 Forderungen an unsere Kirche. Und so versuchen wir oder die Jugendlichen schon, ihre Meinung an den Papst auch heranzutragen über die Wege, die ihnen offen sind.
Nach den Anfangsjahren der hoffnungsvollen Begeisterung kommt für Benedikt XVI. Die Zeit, in der viel von Stillstand gesprochen wird, auch in Bayern. Von einer Umdeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils, der großen Aufbruchsbewegung der katholischen Kirche vor einem halben Jahrhundert. Kein einziges heißes Eisen der innerkatholischen Diskussion habe der Papst angepackt, heißt es. Nicht die Rolle der Frau, nicht die wiederverheirateten Geschiedenen, nicht die konfessionsverbindenden Familien. Dazu kam das Bekanntwerden der massiven Missbrauchsfälle, die auch in Josef Ratzingers Zeit als Erzbischof von München und Freising fallen. Bei seinem letzten Besuch in Deutschland nehmen es ihm manche übel, dass er keinen Schritt auf die Protestanten zugemacht hat. Zwar lobt der Papst Martin Luther als Mensch, schweigt aber zu dessen Theologie. Die Bayern, viele zumindest, bleiben aber trotzdem ihrem Benedikt treu. Nach genau demselben Prinzip. Sie stehen zu ihm als Menschen und schweigen zu seiner Theologie. Lassen sich auf manch Sperriges in seinem theologischen Denken nicht ein. Das ist sowieso in vielem so hoch gelehrt, dass sich genügend schlaue Menschen daran den Kopf zerbrechen. Nein, viele Landsleute halten zu Benedikt und wollen ihm das auch vermitteln. Der Traunsteiner Landrat Hermann Steinmassel erinnert sich.
Und für mich ist halt nach wie vor das überragende Ereignis, dass wir ihm den Ehrenring des Landkreises übergeben haben und das in einer Feierstunde, ich habe gesagt, in einem bayerischen Nachmittag von einer Stunde mit Musik, mit Trachtler, mit allem zusammen, was geht und einer Laudatio in Castel Gandolfo. Und 250 Leute waren dabei. Da hat man also gespürt, was eine Heimat hast. Er hat einfach das unwahrscheinlich gefallen, dass wir in einer Zeit, wo es schon schwierig war, Ende 2010 den Ehrenring überreicht haben. Und dass wir gesagt haben, wir haben auch da, Heimat ist dann da, wenn man einen braucht. Und das hat ihm auch gut getan. Das lässt Spuren nachhaltig hier im Landkreis hinter.
Und so werden in diesen Jahren die vielen persönlichen Begegnungen immer wichtiger. Die Fahrten nach Rom, sei es zur Generalaudienz, wo man Fahnen schwenken kann, sei es in Sonderzügen zu ganz persönlichen Begegnungen. Bayern pilgert nach Rom. Zuerst als Antwort auf Benedikts Besuch in seiner alten Heimat, später, so hat man den Eindruck, auch um ihn zu stärken, zu beglücken, zu erinnern, wir sind Papst.
Im Jahr 2007 gab es aus jeder Diözese, die der Papst besucht hat, auch einen Sonderzug, einen sogenannten Dank-Sonderzug nach Rom zurück. Der Besuch wurde sozusagen erwidert.
Nur wenige Wochen bevor Josef Ratzinger Oberhirte der Weltkirche wurde, ist Bernhard Mayer Leiter des Bayerischen Pilgerbüros geworden. Sehr schnell hatte er die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unzählige Pilgergruppen zu ihrem Papst reisen können. oft geistlich begleitet und oft ganz nah dran. Etwa 100.000 sind es während Benedikts Pontifikat.
Die Erinnerung daran war immer, dass der Papst sich sehr gut an die Personen erinnern konnte, die ihm gegenüberstand. Er wusste immer genau, wenn ein ganz normaler Priester aus der Umgegend von München ihn begrüßt hat, zum Beispiel in der Prima Fila, dann hatte er sofort eine Geschichte, die den Kontakt zu diesem Pfarrer oder zu dieser Gemeinde erstmal hergestellt hat. Das heißt, es war immer etwas Persönliches. Es hat ihm also Freude gemacht, die Menschen wieder zu sehen und zu fragen, wie geht's dir denn, wie sieht's denn da im Moment in diesem Bistum oder in jenem Bistum aus? Und er wollte wissen, was vor Ort passiert und nicht nur, was in der Kirchenzeitung steht.
Es waren festliche Fahrten, sagt Bernhard Meyer. Und es waren keine theologischen Studienfahrten, sondern Besuche bei ihrem Benedikt aus Bayern.
Ich glaube, es ist in erster Linie der Mensch, der im Vordergrund gestanden ist. Die Menschen wollten ihm zeigen, wir stehen zu ihm, auch wenn er es noch so schwer hat. Ich glaube auch, dass auch viele, viele kritische, dem Papst kritisch gegenüberstehende Menschen mit dabei waren auf unseren Pilgerreisen, die sicher sich auch haben bewegen lassen von dem, was er spricht, müssen nicht unbedingt sofort ihre Meinung komplett geändert haben. Aber ich glaube, es war für sie trotzdem der Mensch, der im Vordergrund gestanden ist.
Und das ist mein Wunsch an diesem Tag, an dem ich für all die Geschenke, die ich empfangen durfte, herzlich danke, dass Tittmaning seine Wurzeln behält, seine Weite, seine katholische Weite behält und dadurch auch eine große und schöne Zukunft vor sich haben möge. Ein besonderer Gruß gilt natürlich den Kindern. Ich habe heute schon meiner Sekretärin erzählt vom Kindergarten, wie wir vor Weihnachten den Gängen dort herumgegangen sind und geprobt haben zu singen, O du liebes Jesukind, um dann einzuziehen in den Saal, in dem ein Christbaum stand. Es bleibt für mich wirklich ein Traum, der bis zur Decke reichte und oben sich noch ein bisschen herumbog. Und ich habe erzählt vom Nikolaus, der mit Goldbrokaten in Gewändern kam. Dadurch war für mich ganz sicher, dass alle anderen Nikolause falsch sind, aber dass das der Richtige ist, der einzige Richtige. Und zwei Schwestern haben die Türen zugehalten, damit der Krampus nicht hereinkam, der draußen fürchterlich getobt hat. Und wenn dann die schlimmen Dinge verlesen wurden, die wir angestellt haben, konnten sie die Tür fast nicht mehr zuhalten. Das war viel schlimmer, als wenn er da gewesen wäre, weil das nur Vorstellbare, nicht Eintretende gefährlicher ist, als das, was man wirklich sehen kann. Und an den besonders schlimmen Stellen haben wir gesagt, jetzt haben wir es eben noch erhalten, wenn noch Schlimmeres kommt, dann geht's nicht mehr. Und das war der stärkste Antrieb, um zu versuchen, im nächsten Jahr nichts zu tun, was dazu führen könnte, dass die Schwestern eventuell die Tür nicht mehr zuhalten könnten.
Persönlich und sehr präsent war er, so erinnern sich viele, wenn es auch nur Sekunden, Minuten der Begegnung waren, mit dem Oberhaupt über weit mehr als 1 Milliarde Katholiken weltweit.
Ich werde ja leider nach menschlicher Voraussicht nicht mehr richtig dahinfahren und dort wandern können auf den Straßen meiner Kindheit und Jugend. Aber die Wanderschaft in den Erinnerungen, die bleibt mir und ist nun lebendiger geworden, weil ich eben wirklich einer von den Ihrigen bin.
Der Papst ist nicht nur geweihter Priester, Bischof und Kardinal, sondern er ist auch Gebirgsschütze. Die Tegernseer haben ihn einige Jahre vor seiner Papstwahl zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Ehrenhauptmann Alfred Bayer.
Ja, es ist ja so nicht so. Wir haben den Kardinal Ratzinger kennengelernt, als er zum Erzbischof von München und Freising berufen wurde. Und da waren wir Ehrenkompanie und haben nach dem Gottesdienst einen Ehrensalut vor dem Dom geschossen. Und da hat die Kompanie und auch ich ihn näher kennengelernt. Und die Verbindung ist eigentlich nie abgerissen. Und dann, wo der 75. Geburtstag war, das habe dann ich in die Hand genommen und habe das auch organisiert, dass wir wieder rumgefahren sind. Mit Omnibussen, haben wir einen Ehrensalut geschossen, ich habe eine Rede gehalten. Und wir haben damals, zu seinem 75. Geburtstag in Rom, haben wir vorher angefragt, ob er sich freuen würde, wenn die Kompanie Tegens ihn zum Ehrenmitglied machen würde. Und dann kam die Antwort, dass er sich da sehr freuen würde. Und dann haben wir das vorbereitet und haben das dann in Rom anlässlich seinem 75. Geburtstag gemacht.
Oft waren sie in Rom, die Gebirgsschützen. zu den Geburtstagen des Kardinals, später zu verschiedenen Anlässen. Hauptmann Florian Bayer.
Na, sind wir einmal quer durch Rom, auch bei der 75. Geburtstag nach Trastevere, haben wir eine sechsspurige Bundesstraße einfach angehalten. Die Autos sind stehblieben und wir sind da mit klingenden Spielen, mit Trommler und Spielmannszug und Musikkapelle, mit den ganzen Gebirgsschützen hinten nach durch Rom marschiert.
So, als wir einen Ehrensalut geschossen haben, da sind überall rundherum bei den Häusern sind die Alarmanlagen losgegangen. Die Alarmanlagen vom hellsten Ton bis zum tiefsten Ton.
Eine ganz besondere Beziehung war es. Da sind sich Hauptmann und Ehrenhauptmann Bayer sowie Oberstleutnant Walter Reißenweber einig.
Wir als Gebirgsschützen haben ja auch in unseren Satzungen die Bewahrung des Glaubens drinstehen. Und da ist natürlich besonders wichtig und für uns wichtig, dass man dem Mann, der das letztendlich zu vertreten hat, dann auch nahe kommt. Wenn man in der Nähe ist, ich sage aber, da steht so ein Tar auf, weil das ist ein Erlebnis, was man halt nur einmal im Leben haben kann, einem bayerischen Papst so nahe zu sein.
Wir haben zwar vollstes Verständnis für den Heiligen Vater, dass er diesen Schritt unternommen hat, aber natürlich schauen wir da schon ein bisschen mit Wehmut dazu, weil es natürlich für uns natürlich schon ganz was Besonderes war, einen Heiligen Vater als bayerischen Papst in unseren Reihen dabei zu gehabt haben.
Ehrensalut am Flughafen beim Bayernbesuch, Ehrensalut im vergangenen Jahr beim Bayerischen Abend in Castel Gandolfo, im Sommer, nachträglich zum 85. Geburtstag des Papstes. Noch einmal fährt ein Sonderzug nach Rom, gefüllt nicht nur mit Gebirgsschützen, sondern auch mit Trachtlern, Musikern und alten Bekannten. Und an einem lauen Sommerabend verwandelt sich die Sommerresidenz des Papstes in einen bayerischen Konzertsaal. Viele Musiker spielen auf, Schuhplattler und Figurentänzer. Kardinal Reinhard Marx zu seinem Vorvorgänger in München und Freising.
Wir haben uns überlegt, was kann man dem Papst schenken. Und wir sind schnell auf die Idee gekommen, ihm ein Stück Heimat zu schenken. Heimat ist ein großes Wort, ein Sehnsuchtswort. Es erinnert uns an unsere Kindheit, aber es geht darüber hinaus. Der marxistische Philosoph Ernst Bloch hat ja sogar von der Heimat als der großen Utopie gesprochen, wo wir das rechte und gute Leben erwarten oder uns wünschen. Aber die Heimat ist eben auch das, was wir erfahren haben, die Lieder, das Essen und Trinken.
Ein rundum heimatlicher Gruß. Im Nachhinein beinahe so etwas wie der Abschiedsgruß. Benedikt zeigt sich bewegt.
Am Ende dieser bayerischen Stunde kann ich nur von Herzen vergelt's Gott sagen. Es war einfach schön, hier mitten in Latium, in Castel Gandolfo, zugleich in Bayern zu sein. Ich war richtig daheim und ich muss den Kardinal beglückwünschen, dass er das Wort schon so schön aussprechen kann.
Und noch einmal ein Gruß an die Heimat.
Wir haben empfunden, dass die bayerische Kultur eine fröhliche Kultur ist. Wir sind keine Raude, es ist keine Gaude, aber es ist fröhlich, von Freude durchdrängt. Sie stammt aus innerem Zustimmen zur Welt, aus einem inneren Ja zum Leben, das ein Ja zur Freude ist. Sie beruht darauf, dass wir im Einvernehmen mit der Schöpfung sind, im Einvernehmen mit dem Schöpfer selbst und dass wir dadurch empfinden, dass es gut ist, ein Mensch zu sein. Natürlich muss man sagen, Gott hat es uns in Bayern leicht gemacht. Er hat uns eine so schöne Welt geschenkt, ein so schönes Land, dass es leicht ist zu erkennen, Gott ist gut und froh darüber zu sein. Aber zugleich hat er dafür geholfen, dass die Menschen dieses Landes aus diesem Jahr heraus dem Land erst seine volle Schönheit gegeben haben, sodass es erst durch die Kultur der Menschen, durch ihren Glauben, ihre Freude, ihr Singen, ihre Musik, ihre Kunst so schön geworden ist, wie der Schöpfer allein es nicht machen konnte, sondern nur mit Hilfe der Menschen machen wollte.
Da laufen noch einmal Tränen, wenn ihr Benedikt sich so verabschiedet.
Dank allen Gruppen, den Bläsern, ich fange jetzt doch nicht an, ihr wisst, alles hat mich im Herzen bewegt. Ich bin dankbar und froh darüber. Natürlich die Gebirgsschützen, die ich nur von Ferne habe hören können, die verdienen besonderen Dank, weil ich ein Ehrenschütze bin, obwohl ich seinerzeit nur ein mäßiger Schütze gewesen bin. Ja, als meinen Dank kann ich euch nur meinen Segen geben,
aber zuvor singen wir miteinander den Engel des Herrn und soweit wir es können, den Andachtsjodler. Herzlich vergelt's Gott!
Ja.
Wie schnell man sich daran gewöhnt hat, dass beinahe wöchentlich ein anderes Bild aus dem Vatikan in der Zeitung zu sehen war, sich wieder eine Delegation nach Rom aufmachte, Post vom Vatikan im Chiemgau oder in der Oberpfalz landete, bei alten Bekannten von einst. Es war für viele eine rauschende Zeit. Benedikt XVI., Josef Ratzinger, ein feiner Mensch, so hört man viele sprechen. Ein Teil von uns, das war er doch, ein Bayer mit Weltruhm. Einer, der die Bayernhymne beten kann. Einer, der an den Traum von Kirche als Heimat hing. Und irgendwie ist dieser Traum für fast 8 Jahre, zwischen Regensburg und Traunstein, zwischen Altötting und Freising, für viele Wirklichkeit geworden.
Um zu dem Neuen eine solche Beziehung wieder aufgebaut werden kann, konnte ich mir nicht vorstellen.
Das war einmalig. Es geht halt was ab.
Es geht eigentlich ab, die bayerische heilige Wurzel in Rom.
Dann sagt er Ihnen, lieber Herr Landrat, danke ich herzlich für diese von Herzen kommenden Worte. Sie sind von Herzen gekommen und sie sind mir zu Herzen gegangen. Den Satz, der bleibt mein Leben eingebrannt, hätte ich bald gesagt. Also ich glaube, das ist schon bald das Letzte, was ich vergesse.
Wir waren Papst, die Bayern und ihr Benedikt. Sie hörten ein Feature von Matthias Morgenroth. Dank an Christine Haberlander, Clemens Finzer, Bernd Kellermann und Christian Riedl. Die Sprecher waren Friedrich Schloffer und Julia Fischer. Ton und Technik Andreas Mittelstädt. Redaktion Gerald Huber.
Gäste werden weiterhin kommen, weil der Papst jetzt in besonderer Erinnerung sein wird, nachdem er fast eine Revolution da gemacht hat mit seinem Rücktritt. Der Mensch Ratzinger ist nur noch interessanter geworden.